Zwei Dinge fallen mir heute im Gottesdienst auf. Einmal dieses Bild von der Taufe Jesu. So war das bestimmt nicht. Da waren ganz viele Menschen. Die fehlten hier alle. Da waren nur drei arme Engel. Die hatten sie noch abgeordnet. Und mit dem Heiligenschein, naja, das war halt so. Das zweite war ein toller Einstieg mit dem sich unterhalten über die Taufe. Ich weiß tatsächlich nichts mehr, aber ich bin ja Säugling getauft, ich war 11 Jahre. Aber woran ich mich erinnere, ich musste damals noch auch vor der Gemeinde ein Zeugnis geben. Das gibt's ja noch. Bibelstunde war das, weiß ich. Und ich hatte mir das schon so zurechtgelegt, was man alles sagen kann. Und Erich Rosenhahn und der Interimsprediger fragte Reimer, Junge, wo hast du den Herrn Jesu? Die Frage habe ich nicht erwartet, habe ich spontan gesagt, im Herzen sagt er, gut, kann's gehen. Das haben wir eben auch gesungen. Jesu in uns. Fand ich eine gute Frage, eine gute Antwort, eine gute Reaktion. Er ist da geblieben, im Herzen. Zum Thema. Ich freue mich, dass der Baum noch da ist. Weihnachten ist ja, wir sind ja noch in der Epiphaniaszeit. Aber heute findet nun die Geschichte vom Kind aus Bethlehem so seine Fortsetzung. Das Kleinkind und die Windelzeit ist vorbei. Auch die Zeit, da sich der kleine Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten ins Exil retten musste, um in Sicherheit zu sein vor dem Wüten des Herodes. Ein Despot. Der ging aus Angst um seine Macht und seinen Thron sogar so weit, dass er die neugeborenen Kinder, Jungen, alle rings um Bethlehem ermorden ließ. Was machen Leute nicht alles, um an der Macht zu bleiben oder an die Macht zu kommen? Erleben wir jeden Tag. Wichtig ist dem Evangelisten Matthäus nur, dass Jesus seine Eltern von Anfang an unter irgendeiner besonderen Fürsorge Gottes standen. Also sie konnten ganz ungeschoren nach Ägypten fliehen. Dank der Geschenke der Weisen aus dem Morgenland hatten sie wahrscheinlich auch genug finanzielle Mittel dafür. Unbehelligt konnten sie dort sicher leben und ebenso sicher nach dem Tod des Tyrannen wieder in ihre Heimat zurückkehren. Nicht mehr nach Bethlehem, sondern jetzt nach Nazareth, das etwa 140 Kilometer nördlich liegt. Über die Kinder- und Jugendjahre von Jesus erfahren wir nichts. Aber als Jesus als junger Mann erstmal in der Öffentlichkeit auftritt, ist der Evangelist wieder voll dabei. Auf der Höhe der Zeit sozusagen. Das ist ihm wichtig. Das hat für ihn so eine Art Signalcharakter. So wie bei einem neu gewählten Bundeskanzler oder irgendeines Präsidenten. Wohin geht er zuerst? Welche sind seine ersten Worte? Kann man schon erkennen, was ihm wichtig ist? Hören wir dazu den Predigtext aus Matthäus 3. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe Gemeinde, es gibt Aufgaben, die überfordern uns. Die ragen wie Berge vor uns auf. Wie soll ich das schaffen? Solche Berge haben oft eine lähmende Tendenz. Wir starren sie an, wie sprichwörtlich das Kaninchen vor der Schlange. Examenskandidaten können davon ein Lied singen. Aber auch eine Wohnung, die dringend renoviert werden muss oder bei uns kommt am Donnerstag der Möbelwagen, das ist die umgekehrte Funktion, oder ein überfälliger Frühjahrsputz können eine solche Ausstrahlung haben, wo anfangen mit der Arbeit, manche Menschen verkriechen sich dann im Bett. Machen im wörtlichen Sinne die Augen zu und hoffen, dass morgen früh alles besser ist. Leider ist auch am nächsten Tag der Prüfungsstoff genauso umfangreich wie am Tag davor. Die Wohnung bietet immer noch einen erbarmungswürdigen Anblick. Und die Arbeit hat sich durch Einzelmännchen nicht vermindert. Es gibt Aufgaben, die überfordern uns. Manche Menschen haben ja die bewundernswerte Kraft, sich dann beharrlich an die Arbeit zu machen. Hatte ich nie. Wenn ich ein Referat zu machen hatte, dann habe ich eigentlich immer so bis zum letzten Augenblick gewartet und da musste es dann sein. Es war meist gut, aber trotzdem, die Spannung wuchs. Und oh, ich habe nur noch eine Nacht, jetzt wird es aber Zeit. Manche fühlen sich, werden dann irgendwie bewegungsunfähig oder ihnen fällt einfach nichts ein, sondern erst wenn der Druck groß genug ist. Andere fühlen sich überlastet, das ist ganz menschlich. Im Grunde hat jeder Mensch irgendwo seinen wunden Punkt, so die Schwachstelle, an der er sich leicht überfordert fühlt. Ging mir so mit Behörden, war nie meine Welt. Ich musste ganz viel mit Behörden machen, aber war nie meine Welt. Alles andere bekommt man wunderbar hin. Aber gerade das und dieser Termin bei dem und dem, das musste hinausgeschoben werden bis zum letzten Augenblick. Bis es einfach nicht mehr anders ging und ich mich dieser Aufgabe stellen musste. Manchmal findet sich dieser wunde Punkt gerade an der Stelle, an der man eigentlich besonders stark ist. Mag sein, dass einem dann der eigene Perfektionismus im Weg steht. Besonders fatal ist, wenn eine ganze Ausbildung so auf einen Punkt zuläuft, an der sich ein Mensch bewähren muss. Da gibt es ein gutes Beispiel. In Frankreich gibt es die Elite-Universität, die École Normale Supérieure, kurz ENS. Wer die Aufnahme in diese Schule schafft, der hat auch die Aufnahme in die französische Gesellschaft geschafft und eine hohe Position ist ihm gewiss. Jeder Bewerber bereitet sich monatelang auf diese Prüfung vor. Und alle Bewerber absolvieren Probeprüfungen, um das mal zu üben, wie das dann ist. Aber deren Ergebnisse sind alle nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist allein die eine Prüfung selbst. Und wer hier versagt, dem nutzen seine besten Vorergebnisse nichts. Wer hier versagt, ist raus. Alle Mühe war vergebens. Jetzt kommt ja wieder Olympiade auf uns zu, zumindest die Winterolympiade. Und man sieht immer wieder das Scheitern von Menschen, die sich eigentlich schon sehr bewährt haben. Aber an dem einen Tag, an dem einen Augenblick schaffen sie es nicht. Vielleicht fällt das Gewehr runter beim Biathlon oder man fährt an einem Tor vorbei oder ähnliches, was im Winter alles so schief gehen kann beim Wintersport. An dem einen Tag klappt es nicht. Johannes der Täufer fuhr jetzt nicht Ski, aber er war sein Leben lang eigentlich auf diesen einen Tag vorbereitet, an dem Jesus zu ihm kommen sollte. Im Grunde hat er schon vor seinem ersten Atemzug begonnen, mit der Art, wie Johannes dem Zacharias angekündigt worden ist im Tempel. Das war alles wunderbar, unvorstellbar und die Leute draußen haben gewartet, wann kommt er denn endlich wieder raus und er kam nicht. Man ahnte schon, da ist was Besonderes passiert. Ja, war auch. Johannes war ein Kind angedeutet worden. Deine Frau wird schwanger werden und es war längst schon die Zeit, wo man nicht mehr schwanger wird. Wir kennen die Geschichte. Irgendwie waren die Umstände schon so, dass man sagen musste, da ist so was ganz Prominentes, was ganz Besonderes. Sein ganzes Leben des Johannes war ein Hinweis auf Christus. Er hatte sich und seinen Leib gestellt und abgeerdet. Das war ein Typ, er lebte in der Wüste. Er nährte sich von Heuschrecken. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Und wildem Honig, das kann ich noch akzeptieren. Aber mit den Heuschrecken hätte ich es nicht so. Er machte sich und anderen das Leben nicht leicht. Mutig wies er auf alle Missstände hin. Er war ein Stachel im Fleisch der Mächtigen. Ein strenger Mensch mit sich und anderen, das hat ihm letztlich den Kopf gekostet. Und alles nicht deshalb, um sich selbst groß zu machen, alles nicht deshalb, um sich selbst in den Himmel zu heben, sondern mutig wies er auf Missstände hin. Er war ein Stachel im Fleisch der Mächtigen. Johannes sollte auf Christus hinweisen und er sollte ihn taufen. Vielleicht war für Johannes dies der eine Berg, der vor ihm aufragte. Und irgendwie schien es ihm vielleicht unmöglich, diesen Berg zu überqueren, trotz allerbester Vorbereitung. Ob er selbst diesen harten Mann dazu drängte, manchmal einfach die Augen zu schließen vor dieser Aufgabe? Wollte er sich manchmal vielleicht ein härendes Gewand so über den Kopf ziehen, noch länger in der Wüste bleiben, nur um sich nicht diesen Berg zu stellen? Aber eines Tages war es dann soweit. Es gibt Aufgaben, die überfordern uns, doch die Aufgaben, die uns unbedingt angehen, die kommen zu uns. Auch wenn wir vielleicht vor ihnen davonlaufen wollen. Sodass wir uns ihnen stellen müssen, ob es uns nun passt oder nicht. Sodass der Berg zum Propheten kommt, wenn der sich nicht auf den Weg macht. Eines Tages war er da. Eines Tages stand er in der Schar all der Menschen, die da um ihn herum am Jordan standen, die sich von Johannes taufen lassen wollten. Und als er ihn sah, Johannes ihn sah, da wusste Johannes, dass er dieser Aufgabe, ihn zu taufen, nie gerecht werden könnte. Dass keine Ausbildung, kein Training, dass jede mentale oder körperliche Vorbereitung nicht hinreichen konnten, um dies zu leisten, diesen einen zu taufen. Ich bedarf dessen, sagt er, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Ja, es gibt Aufgaben, die überfordern uns. Manche scheinen uns nur zu überfordern. Diese Aufgabe musste überfordern und es sollte doch geschehen. Es gibt Aufgaben, die müssen uns überfordern und sie gelingen nur, weil uns ein anderer dazu ermächtigt. Weil ein anderer sagt, du kannst das. Du schaffst das. Du packst das. Wir können es nicht aus eigener Kraft, aber ein anderer sagt, tu es, so soll es sein. Jesus wünscht sich, von ihm getauft zu werden. Diese Erzählung verrät ja schon einiges über Jesus. Er scheut die Menschen nicht, denn er ist an den Jordan runtergegangen, wo ganz, ganz viele versammelt waren. Er stellt sich mitten unter sie. Er teilt ihr Interesse an diesem so seltsamen Mann. Gekleidet ist er so wild wie früher die alttestamentlichen Propheten oder wie manche heute immer noch, wie Amos, Elia, Jeremia, er heißt Johannes. Er nimmt kein Blatt vor den Mund bei dem, was er den Leuten sagt. Und mit deutlichen Worten ruft er zur Umkehr, zur Buße auf. Und Buße heißt die grundlegende Änderung im Leben der Menschen. Eine Änderung des Lebensstils, der ganzen Denkweise und eine Änderung des Verhaltens. Aber er redet nicht nur so aus sich selbst heraus, was er mal gelesen hat. Er redet als Prophet im Namen und im Auftrag des lebendigen Gottes. Er sagt, das Gericht Gottes ist nahe herbeigekommen, und zwar für alle. Und dabei geht es Johannes nicht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Er hat auch Hoffnung. Hoffnung, die aus seinem Vertrauen zu Gott kommt. Und daher sieht Johannes auch den Weg zur Vergebung von Schuld offen, ebenfalls ohne Einschränkung für jeden. Und wie die alten Propheten auch, lest das mal, macht er auch dafür eine Zeichenhandlung, woran man das sieht und erkennt. Diese Zeichenhandlung soll Umkehr und Neuanfang erlebbar und anschaulich machen. Das ist die Taufe, die Johannes macht. Gut, dass ihr euch mal darüber ausgetauscht habt, wie das bei euch war. Es ist eine Zeichenhandlung gewesen. So taucht ihr die Menschen im Wasser des Jordan unter. Wohl dem, der sich daran noch erinnern kann, dass untergetaucht wurde und wieder hochgekommen ist. Und so kam er zu seinem Beinamen Johannes der Täufer. Die Leute verstehen das gut. Sie verstehen hier, was das Alte, das Überholte, das Verlogene und Falsche im Leben zeichenhaft abgewaschen. Deswegen muss man ganz rein ins Wasser. Und die Menschen, die da im Jordanwasser untergetaucht werden, sie wissen auch, Schuld abwaschen und einem Menschenherzen eine neue Ausrichtung geben, das kann nur einer, der Gott Israels. Und diesem Gott vertrauen sich die Leute jetzt neu an, wenn sie vor Johannes ihre Schuld bekennen und sich von ihm taufen lassen. Und vielleicht ist ihnen dabei der Satz auch aus ihrer religiösen Tradition ins Bewusstsein gekommen: Barmherzig und gnädig ist unser Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Nein, er wäscht sie uns ab. Und die Botschaft des Johannes kommt bei den Menschen damals an. Sie laufen in Scharen zu ihm. Deswegen hier nur die drei Engel. Sie laufen in Scharen zu ihm. Auch Jesus ist jetzt unter ihnen. Bisher hat er noch kein Wort gesagt. Aber dass er sich von Johannes taufen lassen will, das sagt eigentlich genug. Er stimmt dem Täufer zu. Auch ihm ist wichtig, dass Menschen umkehren und ihren Lebensweg am Willen Gottes ausrichten. Auch er ist tief davon überzeugt, dass Gott nahe ist. Und wenn der barmherzige, gnädige Gott nahe ist, dann kann das nur eine gute, eine höchst erfreuliche Botschaft sein. So wird es Jesus später selbst predigen und mit seinem ganzen Leben bezeugen. Aber jetzt ist er einmal nur da und will sich von Gott beschenken lassen mit der Taufe durch Johannes, mit dem Zuspruch der Vergebung und der Ermutigung, das Leben ganz im Vertrauen auf Gottes Wort und nach seinem Willen zu wagen. Und er erhält eine Abfuhr. Nun will ich mal was tun und erhalte eine Abfuhr. Ganz überraschend erfährt Jesu an dieser Stelle Widerstand. Ausgerechnet von Johannes. Der weist Jesus zurück mit den Worten: Ich bedarf dessen, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir, du zu mir. Das hat so mancher im Neuen Testament nachher gesagt und wird von ihm berichtet. Du zu mir? Das klingt ja nicht feindselig, aber doch zeigt es, dass er irgendetwas anderes im Sinn hat mit diesem Jesus. Er hat anderes mit ihm im Sinn. Der hat es doch nicht nötig, sich von ihm, Johannes, taufen zu lassen. Ähnliches wird Jesus später noch öfter passieren. Nicht nur bei seinen Gegnern, sondern auch bei seinen engsten Vertrauten. Hier ist es Johannes. Später werden es seine Jünger und Freunde sein, die ihn von seinem Weg abbringen wollen. Von dem Weg, den Jesus in Übereinstimmung mit Gottes Willen gehen möchte. Und er wird dann erleben, dass nahestehende Menschen ihn verraten, verleugnen und im Stich lassen. Oder dass deine eigene Familie ihn in eine Art Sippenschutzhaft nehmen wollen, weil sie ihn für eine Schucke halten. Das kann doch nicht sein. Der ist so einer von uns. Aber Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er lässt sich nicht davon abhalten, bei und mit den Menschen zu sein. Er wendet sich von ihnen ab. Er wendet sich nicht von ihnen ab. Er hält ihnen auch im Widerspruch die Treue. Freilich, von seinem Weg abbringen lässt er sich nicht. Bis zum Schluss nicht. Auch von Johannes nicht, der womöglich ganz andere Vorstellungen von dem Messias Gottes hat. Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus wirbt um Johannes. Er möchte, dass auch der in Gottes guten Plan und Willen einstimmt. Manchmal ist das so. Gott wartet nicht, bis wir gerecht werden. Er macht uns gerecht. Er macht uns gerecht. Freunde, wir müssen nicht gerecht werden. Gott macht uns gerecht. Da heißt, da ließ er es geschehen. Heißt es hier sehr tiefsinnig. Das ist eine Passivform. Er ist jetzt nicht mehr der, der schimpft über alle, sondern er lässt etwas an sich geschehen. Er stellt diesem geheimnisvollen Geschehen nicht in den Weg, weder seine eigenen Vorstellungen noch seine Befürchtungen, auch nicht seine Angst. Womöglich diente seine ganze lebenslange Vorbereitung dazu, dass er im entscheidenden Augenblick etwas an sich geschehen lässt. Dass er im entscheidenden Augenblick nicht der große, starke Mann ist, sondern im entscheidenden Augenblick nicht der Aktive, sondern der Passive. Dass er es hinnehmen konnte und taufte Jesus. Was Jesus mit Gerechtigkeit erfüllen meint, zeigen ja die folgenden Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die ich jetzt nicht alle lesen werde. Die Gerechtigkeit erfüllen und mehr als die 10 Gebote und alle Gebote der Bibel zu halten. Das meinen ja auch die Seligpreisungen, die Gleichniserzählungen, oder die Mahlgemeinschaften Jesu mit all seinem Tun und Lassen, in all seinen Worten und Gesten, wird Jesus nur ausführen, was Gott recht ist. Und so bekommt Jesus den Zuspruch von Gott. So überzeugt er Johannes und lässt sich von ihm taufen. Und hier berichten alle 4 Evangelien übereinstimmend von einem ganz außergeordentlichen Ereignis. Gott selber, eine Stimme aus dem Himmel, lässt sich vernehmen, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe, Wohlgefallen habe. Dies ist mein lieber Sohn. Alle bekommen es jetzt mit. Alle können es jetzt hören. Gott bekennt sich vor aller Ohren zu diesem Menschen aus Nazareth. Er und Jesus gehören ganz fest zusammen wie Vater und Sohn. Und weil Jesus bleibend mit dem Geist Gottes ausgestattet ist, erfüllt Jesus verlässlich die Gerechtigkeit Gottes. Alles, was Gott recht ist. Er ist wirklich der Immanuel Gottes. In Jesus, in seiner Person, in seinen Worten und Taten ist tatsächlich der ewige Gott mitten unter uns Menschen. Auch hier. Und er bleibt es auch. Denn das verspricht Jesus ganz am Schluss seinen Jüngern und seinen Gemeinden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Im Rückblick wird sich die Taufe als Wendepunkt im Leben Jesu erweisen. Lebte er davor unauffällig und unbekannt, So tritt er nun nach seiner Taufe ins Blickfeld aller Öffentlichkeit. Alles, was Jesus fortan sagt und macht er als Getaufter. Alle vier Evangelien berichten davon. Die Geschichte von der Taufe Jesu war ihnen also auch damals schon besonders wichtig. Bestimmt auch deshalb, weil die frühen Christen sich selbst als Getaufte in der Erzählung wiederentdeckt haben. Sie bekommen in der Geschichte vor. Und so wie die Geschichte von der Taufe Jesu etwas Wesentliches über Jesu offenlegt, so sagt es auch die Taufe eines normalen Christen etwas Wesentliches über diesen Menschen aus. Auch über jedem Getauften öffnet sich der Himmel und kein Geringerer als der ewige Gott und Schöpfer wendet sich dem Täufling zu mit einer umfassenden Liebeserklärung. Dies ist mein geliebter Sohn, dies ist meine geliebte Tochter, an der ich Freude habe. Ein Satz, der hier zunächst und natürlich Jesus gilt, dem Gotteskind in Bethlehem, aber die Christen haben diese Zusage immer auf sich selbst bezogen. Denn auch wir sind ja Getaufte wie Jesus. Und dann haben sie die Stimme vom Himmel her immer auch schon so verstanden. Du Christenmensch, du Täufling, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Ja, so ist es. Amen.